Ich möchte zunächst mit euch im Überblick 2. Thessalonicher 2 lesen. Paulus schreibt an Timotheus, mit dem Vorlesen halte an. Das machen wir und gucken uns den ganzen Text einmal im Zusammenhang an. 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, also wegen der Entrückung, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn, dieser große Gerichtstag, als ob der schon da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag des Herrn, dieser große Gerichtstag, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst, davor, der Abfall komme und geoffenbart worden sei, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Nein, Paulus, wir leider nicht, wir wären gern dabei gewesen. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass er, der Antichrist, zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Das wirkt schon. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, noch da. Bis er aus dem Weg ist, und wenn er aus dem Weg ist, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, den Antichristen, den Gesetzlosen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen. Warum? Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und weil sie das nicht tun, weil sie die Wahrheit nicht lieben und nicht annehmen wollen. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Erst wollen sie nicht, dann können sie nicht. Dann gibt Gott sie in das hin, was sie gewählt haben, in die Lüge. Auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. So ist die Situation des Menschen ohne Gott. Und jetzt wendet er sich den Gläubigen zu. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang, oder man kann auch übersetzen als Erstlingsfrucht, dass Gott euch von Anfang als Erstlingsfrucht erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes, im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns liebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gibt durch die Gnade, er tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Die Bibel zeigt uns, dass die Geschichte der Menschheit nicht in endlosen Kreisen weiterläuft. Wie das ja die Geschichtsauffassung von vielen ist, dass die Geschichte in endlosen Kreisen weiterläuft. sondern die Bibel zeigt uns, dass die Geschichte der Menschheit ein von Gott gesetztes Ziel hat. Das ist eine Linie, die läuft auf ein Ziel hin. Die Wiederkunft des Herrn Jesus auf diese Erde zur Aufrichtung seines Königreiches. Auf diesen Tag läuft die Geschichte der Menschheit unaufhaltsam zu. Jeden Tag kommen wir dem ein Stück näher. Aber die Bibel zeigt uns genauso klar, dass die Aufrichtung des Königreiches Jesu auf Erden nicht, wie man lange geglaubt hat und heute noch teilweise glaubt, nicht der große Schlusspunkt einer Aufwärtsentwicklung des Menschen hin zu Gott ist, sondern dass die Wiederkunft Jesu, dass dieser Wiederkunft eine letzte Ausreife der Gottlosigkeit des Menschen vorausgeht, die ihren Tiefpunkt in einem großen und flächendeckenden Abfall des Menschen von Gott und in dem Auftreten eines letzten großen antigöttlichen Weltherrschers findet. Die Bibel redet von diesem letzten großen Weltherrscher in den verschiedensten Zusammenhängen und Bildern und auch unter den verschiedensten Bezeichnungen. Am bekanntesten ist die Bezeichnung Antichrist, die allerdings ausschließlich der Apostel Johannes in seinen Briefen verwendet. Dabei ist nach Johannes das Hauptkennzeichen des antichristlichen Geistes, das Hauptkennzeichen, dass er Jesus als Messias und als ins Fleisch gekommenen Sohn Gottes leugnet. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias, der Gesalbte, der von Gott Eingesetzte ist? Das ist, der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Den Vater als Vater leugnet, nicht als Gott. Dass Gott ist, das ist weiterhin kein Problem. Aber als Vater Jesu Christi, darum den Vater und den Sohn. Das ist ja zum Beispiel dieser große, große, konträre, der große Gegensatz zum Islam. Ne? Gott ja, Jesus Messias, als großer Prophet ja, aber nicht Vater und Sohn. Also, der ist der Antichrist, der den Vater als Vater und den Sohn leugnet. 1. Johannes 4, Vers 3. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme als Person. Und jetzt ist er schon in der Welt als Geist. Und 2. Johannes 7 steht noch, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen, als den vorzeitlichen Gottessohn, der ins Fleisch kommt, hinabsteigt. Dass die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen, dies ist der Verführer und der Antichrist. Und es ist interessant, wie sich an dieser Stelle in der Leugnung des Sohnes als dem Hauptmerkmal eines antichristlichen Geistes, wie sich in dieser Ablehnung des Sohnes der Humanismus, die liberale Theologie, der Islam und das Judentum treffen. In dieser Ablehnung sind sich alle einig. Sowohl Atheismus als auch Religion. Alle sind sich einig in der Ablehnung Jesu als des Christus. Das erinnert mich an Herodes und Pilatus, ja, die waren verfeindet eigentlich. Aber als Jesus gekreuzigt wird, in der Ablehnung Jesu, da wurden sie Freunde in dieser Nacht. Also so gegensätzlich diese antichristlichen Strömungen in unserer Welt auch sein mögen, was hat denn Atheismus und Religion miteinander zu tun? Was hat denn Islam und Judentum miteinander zu tun? Doch eigentlich gar nicht, so wenig wie Herodes und Pilatus. Aber in der Ablehnung des Sohnes, da sind sich alle einig. nicht an der Existenz eines Gottes im Allgemeinen, sondern an der Person Jesu Christi scheiden sich die Geister. An der Stellung zu Jesus entscheidet sich alles für Zeit und Ewigkeit. Und deshalb reden wir bitte nicht nur im Allgemeinen von Gott, sondern komm immer wieder auf die Person Jesu. Denn erst an ihm entscheidet sich alles. Wer Jesus als Messias und als ins Fleisch gekommene Sohn Gottes leugnet, der tut das unter der Inspiration des antichristlichen Geistes und der ist auf direktem Weg ins antichristliche Reich. Die griechische Vorsilbe anti, antichrist, diese griechische Vorsilbe anti, kann man zweierlei übersetzen. Sie bedeutet sowohl gegen als auch anstatt, anstelle von. Die Bezeichnung Antichrist bezeichnet diesen letzten Weltherrscher damit sowohl als gegen Christus wie auch als anstatt Christus. Antichrist heißt also übersetzt gegen Christus oder anstatt Christus. Der Antichrist wird seine Gegenherrschaft gegen Christus also in der Weise aufrichten, dass er sich an die Stelle Christi setzt. Gegen, indem er sich an die Stelle Christi setzt. Er nimmt die Stellung ein, die nur Christus zukommt. Als Haupt der Menschheit und König der Erde. Als Messias Israels. Indem er sich in den Tempel setzt und als Gott verehren lässt. Und indem er das verheißene Reich Gottes im Zerrbild seines antichristlichen Weltreiches vorwegnimmt. In all diesem erweist er sich als der anstatt Christus, der sich an die Stelle des Christus setzt und das vorwegzunehmen sucht, was sich erst in Christus erfüllen soll. Sein Wesen als anstatt Christus zeigt sich auch in seinen vielfältigen Nachäffungen göttlicher Originale. Er schließt nach Daniel 9, 27 mit dem Volk Israel den lang ersehnten Friedensbund und bietet damit dem Volk Israel den Frieden und die Sicherheit an, die ihnen vom Messias her verheißen ist. Das bietet er ihnen schon. Da bietet er die Nachäffung. Er verführt nach Offenbarung 6, Vers 2, das haben wir am Anfang schon gesehen, als Reiter auf dem weißen Pferd. Genau so beschrieben wie der wiederkommende Christus als Reiter auf dem weißen Pferd. Genauso sich äußerlich darstellend als Reiter auf dem weißen Pferd. Äfft er Christus die Wiederkunft des Christus nach. Er tut Zeichen und Wunder, große Zeichen und Wunder in der Kraft Satans, die nach der Bibel eigentlich zum Nachweis der Messianität Jesu dienen sollen. Er tritt auf in der Wirksamkeit des Satans in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Es sind Zeichen und Wunder, es sind Machttaten, aber es sind solche der Lüge. Und deshalb sagen Zeichen und Wunder für sich allein genommen noch überhaupt nichts über die Quelle von Zeichen und Wundern aus. Und deshalb sollten wir uns durch Zeichen und Wunder als solche nie so völlig beeindrucken und unsere Prüfungsmechanismen außer Kraft setzen lassen. Zeichen und Wunder wird der Antichrist in erstaunlichster Weise tun. Und doch sind es nur solche der Lüge. Prüfet alles, lasst euch nicht gleich von allem beeindrucken. Übernatürliches Zeichen und Wunder kann auch der Satan tun. Und dann feiert der Antichrist nach Offenbarung 13 auch eine Auferstehung. Er hat die Todeswunde und feiert in Nachäffung der Auferstehung Jesu dann auch seine Auferstehung, die die Menschheit total beeindruckt. Und schließlich ist der Antichrist mit Satan und mit seinem Propagandaminister, dem falschen Propheten, Teil einer satanischen Trinität in Nachäffung der göttlichen Trinität. So wie Vater, Sohn und Heiliger Geist sind es hier Satan, Antichrist und falscher Prophet. Nachäffung der göttlichen Trinität, der anstatt Christus. Das Hauptkennzeichen des Antichristen ist also die Verführung, so wie es auch bei Adolf Hitler als einem der großen Vorläufer des Antichristen war. Satan bietet uns in der Person des Antichristen anstelle der göttlichen Heilsoriginale seine Surrogate und Plagiate. Surrogate sind Ersatzstoffe und Plagiate sind Nachahmungen, Nachäffungen. Als ich in Jerusalem war, hat man mir wieder eine Rolex angeboten. Habe ich da nur angeguckt, stand alles drauf, war alles nach. Also ich kenne mich bei Rolex nicht aus, aber es sah so aus, ja. War nur ein Plagiat, natürlich. Eine Nachahmung. Und ich esse gerne Buletten, ich esse sie gerne mit Fleisch. Man kann sie in der Kantine mitunter auch mit vegetarischen Surrogaten zubereitet bekommen. Ja? Also damit klar wird, Plagiate, Nachahmungen, Nachäffungen und Surrogate, Ersatzmittel, Ersatzstoffe. Und was der Antichrist, was Satan einmal umfassend weltgeschichtlich tun wird, das will er heute schon im individuellen Leben der Menschen tun. Dieser Geist des Antichristen ist ja heute schon wirksam. Und das bedeutet, diese Linie Nachahmungen, Nachäffungen, Ersatzmittel, Ersatzstoffe für göttliche Originale ist auch das, was der Geist des Antichristen heute schon im individuellen Leben der Menschen anbietet und einführen will. Da heißt es dann, statt der göttlichen Freude, das satanische Angebot von Spaß. Spaß statt Freude. Sex statt Liebe. Götzen statt Gott. Meditation statt Gebet. Form statt Wesen. Religion statt lebendiger Gottesbeziehung. Lassen wir uns auch auf dieser persönlichen Ebene doch nicht in einen Lebensstil satanischer Surrogate und Plagiate hineinziehen. Und prüfen wir doch mal unser Leben durch, wo wir gar nicht in den göttlichen Originalen leben, sondern wo wir an einzelnen Stellen unseres Lebens uns mit den Ersatzgütern Satans zufrieden geben. Ich bin sicher, jeder von uns wird in seinem Leben solche Plagiate und Surrogate entdecken. Vielleicht nicht ganz so plump, raffinierter. Aber ich bin ganz sicher, wir haben alle in unserem Leben noch reichlich solche Plagiate und Surrogate. So viel zum gesamtbiblischen Hintergrund. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie Paulus in unserem Text 2. Thessalonicher 2 an diese Person des letzten Weltherrschers herangeht. Das Wesen des letzten Weltherrschers. 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 und 4. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen sei und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Paulus beschreibt diesen letzten Weltherrscher also zunächst als Mensch der Gesetzlosigkeit. Wird teilweise übersetzt auch als Mensch der Sünde, aber hier steht Anomias. Also die genauere Übersetzung ist Mensch der Gesetzlosigkeit. Das heißt, dieser Antichrist verkörpert in seiner Person die letzte Steigerung des Abfalls des Menschen von dem Gesetz und den Ordnungen Gottes. Und so führt aus unserer Zeit mit ihrem rasant zunehmenden Abfall von den göttlichen Geboten und Lebensordnungen, von unserer Zeit des Abfalls der Gesetzlosigkeit, führt eine direkte Linie zum Antichristen, in dessen Person als Mensch der Gesetzlosigkeit, die Gesetzlosigkeit des Menschen, die heute schon da ist und immer mehr zunimmt, eine letzte Steigerung findet, sich sozusagen im Antichristen verkörpert, als die letzte große Ausreife dieser Linie der Gesetzlosigkeit. Und Jesus, und ich finde es immer schön, wenn wir in diesen Tagen, darum habe ich die Texte auch zusammengestellt, sowohl von Offenbarung 6, als auch der Endzeitrede, als auch der Paulus-Apokalypse, immer wieder sehen, wie diese Texte sich gegenseitig bestätigen und auch immer wieder vom selben reden. Jesus hat in der Endzeitrede, Matthäus 24, Vers 12, auch schon davon gesprochen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe in den vielen erkalten. Gesetzlosigkeit ist ein Liebeskiller. Und indem der Mensch sich von den Ordnungen Gottes emanzipiert und nichts mehr wissen will, tötet er seine Liebesfähigkeit. Und der freie Sex, in Anführungsstrichen, tötet die Fähigkeit zu echter, wahrer Liebe in der Beziehung untereinander. Darum haben unsere jungen Leute schon ab frühestem Alter zwar bereits vielfach Sex gehabt, aber sind völlig beziehungsunfähig. Gesetzlosigkeit tötet die Liebesfähigkeit. Er ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, die letzte Verkörperung dieser Linie der Gesetzlosigkeit, die heute schon als Geist unter uns wirksam ist und sich ausbreitet. Das Zweite, der sich widersetzt und sich überhebt. In dem griechischen Wort für widersetzen findet sich die Vorsilbe anti. Und in dem Wort für überheben findet sich die Vorsilbe hyper. Anti und hyper. Sich widersetzen und hyper sich überheben. Sich widersetzen und sich überheben. Das sind die Merkmale dieses Menschen der Gesetzlosigkeit. Und wenn wir das hören, sich widersetzen und sich überheben, sind das neue Charakterzüge, welche, die wir zurzeit noch gar nicht kennen, von denen wir noch nie was gehört und erlebt haben? Natürlich nicht. Das sind doch genau die Linien, womit wir die Entwicklung unserer Tage, die Entwicklung des Menschen beschreiben können. Er widersetzt sich gegen alles, was in irgendeiner Weise den göttlichen Geboten entspricht. Bis hin, dass es in die Familien geht. Allem widersetzt man sich und in der Schule wird man bereits darauf getrimmt, keine Autoritäten über sich zu akzeptieren. Alles und jeden zu hinterfragen und keine Autorität zu akzeptieren. Das ganze Gegenstück zu dieser Obrigkeitshörigkeit, was ich im Dritten Reich. Jetzt ist man voll auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Ich habe die Schulbücher gesehen, denen meine Kinder da ausgesetzt sind. Systematisch, da werden Geschichten erzählt, hinterfrage alles und jeden. Akzeptiere nichts. Widersetz dich gegen alles und überhebe dich über alles. Du bist die letzte Instanz als Mensch. Du bist das Maß der Dinge, das ist der Kern des Humanismus. Und in diesem Licht müssen wir die Entwicklung unserer Tage sehen. Die Ausreife menschlicher Selbstvergötterung in der Person des Antichristen spiegelt sich auch in der Zahl des Antichristen wieder. In den biblischen Grundsprachen Hebräisch und Griechisch hat jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert, sodass die Buchstaben eines Namens in ihrer Summe auch einen Zahlenwert ergeben. Und nach Offenbarung 13, 17 bis 18 ist die Zahl des Namens des Antichristen 666. Das wird wörtlich so sein. Man wird den Namen des Antichristen in Griechisch oder Hebräisch umschreiben den Zahlenwert 666 haben. Also das wird sich wörtlich so erfüllen. Aber neben dieser wörtlichen Bedeutung hat dieser Zahlenwert des Namens des Antichristen 666 auch einen tiefen symbolischen Aussagegehalt. Die 6 ist die Zahl des Menschen. Der Mensch wurde am 6. Tag erschaffen. Und 3 ist die Zahl der göttlichen Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in dem 3 mal 6 wird deutlich, dass sich der Mensch 3-mal an die Stelle Gottes setzt. Die letzte Überhebung und Übersteigerung an die Stelle der göttlichen Trinität steht hier 3-mal die 6, 3-mal der Mensch. Paulus spricht hier ganz konkret davon, dass das nicht nur in übertragenem Sinne mit dieser Anbetung und dieser an die Stelle Gottes setzen geschehen wird, sondern beim Antichrist wird das ganz äußerlich erkennbar leibhaftig geschehen, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Thema Selbstdarstellung, ganz interessantes Thema auch in unserem Leben, Selbstdarstellung. Was bin ich und wie muss ich mich darstellen? Ich sage ja, der Geist des Antichristen, das fängt alles in ganz kleinen Bezügen unseres Lebens an. Dieses ewige Bedürfnis nach Selbstdarstellung, das läuft bei uns auf kleiner Ebene, in kleinen Bezügen hier und da. Beim Antichristen in der letzten Ausreife, er wird sich selbst darstellen, dass er Gott sei. Selbstdarstellung. Was heißt das? Dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Ich verstehe das ganz buchstäblich. Zwar spricht Paulus auch bildhaft übertragen davon, dass jeder einzelne Gläubige und auch die Gemeinde insgesamt ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber damit bezieht sich Paulus immer und gerade nur auf die wiedergeborenen Kinder Gottes und niemals auf die Kirche als Institution, wenn er dieses Bild gebraucht. Tempel heißt immer, da wohnt gerade der Heilige Geist drin, da ist lebendiges Kind Gottes. Niemals spricht Paulus von Gemeinde oder Kirche als Institution. Und deshalb ist nicht erkennbar, wie sich der Antichrist also in diesem übertragenen geistigen Sinne in den Tempel Gottes setzen sollte. Denn setzen kann er sich immer nur in die Kirche als Institution, aber nicht in die Behausung Gottes im einzelnen Gläubigen. Als Paulus diese Zeilen schrieb, da stand ja der Tempel in Jerusalem noch. Das war ja für ihn gar kein Problem. Er konnte, ich sag's mal so, aus dem Fenster schauen und hat den Tempel gesehen, ja, wenn er da gewesen ist. Den Tempel gab's ja noch. Und deshalb ist hier auch gar keine Vergeistigung und gar keine Übertragung nötig. Paulus wird meines Erachtens bei diesem Tempel ganz konkret an den Tempel in Jerusalem gedacht haben. Aber den gibt's ja nicht mehr. Jeder Israelreisende weiß, da steht jetzt ein ganz anderes Gebäude. Die Bibel geht an mehreren Stellen davon aus, dass beim Auftreten des Antichristen wieder ein Tempel in Jerusalem existieren wird. Daniel 9, Vers 27, und er, der Antichrist, wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Schlachtopfer und Speisopfer können aber nur im Tempel dargebracht werden. Wenn zur Mitte der letzten Jahrwoche der Bruch des Bundes durch den Antichristen darin besteht, dass er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lässt, bedeutet das, vorher gab's die. Vorher gab's die. Und die kann es im Judentum nur in einem Tempel geben. Nirgends sonst. Daniel 11, Vers 31. Und Streitkräfte von ihm, dem Antichristen, werden dastehen, und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste, den Tempelberg, das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen, das es bis dahin eben wieder gab, und den verwüstenden Greuel aufstellen. Und auf diese Passage mit dem verwüstenden Greuel bezieht sich dann auch Jesus in Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, Jesus bezieht sich darauf. Wenn ihr den stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es. Also auch Jesus geht davon aus, dass an heiligem Ort, also am Tempel, ein Greuel der Verwüstung stehen wird. In dieser letzten zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Also wann immer der Tempel in Jerusalem auch wieder aufgebaut werden wird, zur Mitte der 70. Jahrwoche wird der Antichrist sich in den Tempel setzen und den Greuel der Verwüstung dort an heiliger Stätte aufrichten, den Opferdienst beenden und sich selbst als Gott anbeten lassen. Was ist der Greuel der Verwüstung? Wodurch wird das Heiligtum verwüstet? Na, in der Person des Antichristen. Indem er sich in den Tempel setzt, wird das Heiligtum verwüstet und sich als Gott anbeten lässt. Und da er da nicht immer sein kann, hat er noch ein paar andere Sachen zu machen. Deshalb spricht die Offenbarung in Kapitel 13, 14 bis 15 davon, dass es ein sprechendes Bild von diesem Antichristen geben wird. Und möglicherweise wird das dann dort dauerhaft aufgestellt. Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Und damit ist der Gipfel der Selbstvergötterung des Menschen erreicht. Der Mensch sitzt jetzt in der Person des Antichristen leibhaftig, anfassbar, äußerlich erkennbar dort, wo er innerlich schon lange sitzt. Wo er innerlich schon lange sitzt. An der Stelle Gottes. Das ist gar nicht so weit von dem, was heute im Menschen schon abläuft. Da sitzt der Mensch in der Person des Antichristen äußerlich auf dem Thron Gottes. Heute sitzt der Mensch ohne Gott mit seinem Ich in seinem Herzen auf dem Thron Gottes. Das ist gar nichts Wesensanderes. Es ist nur die Ausreife in die äußere Anfassbarkeit hin. Aber im Herzen, geistig, ist das schon jetzt der Normalzustand, dass der Mensch sich an die Stelle Gottes gesetzt hat, dass das Ich des Menschen auf dem Thron sitzt. Und das Gegenstück dazu ist eben Offenbarung 4. Gott auf dem Thron, im Zentrum von allem, und alles bestimmt sich in seiner Position nach diesem Thron Gottes. Und hier haben wir gerade das Gegenstück zu Offenbarung 4. Der Antichrist auf dem Thron. Und sagen wir nicht, dass diese Frage, wer auf dem Thron unseres Lebens sitzt, dass die immer und überall schon so eindeutig geklärt ist. Glaube ich auch nicht. Ist bei mir auch nicht der Fall. Es gibt immer wieder Phasen in meinem Leben oder bestimmte Lebensbereiche, da stelle ich fest, dass ich gerade eine Palastrevolte vorgenommen habe. Und dass ich mich wieder selbst auf den Thron meines Lebens gesetzt habe. Mein Ding durchziehe. Mein Wille geschehe. Das ist oft genug der Fall. Und das ist wesensmäßig nichts anderes, als was der Antichrist nach außen dargestellt tun wird. Macht euch das bitte bewusst, in welchen Dimensionen es auch in uns ablaufen kann. Jetzt, in der Person des Antichristen, findet also diese lange Linie des Abfalls seit dem Paradies mit dem Versprechen der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Da beginnt diese Linie, ihr werdet sein wie Gott im Paradies. Und diese Linie läuft durch bis in die letzte Ausreife des Antichristen. Er stellt sich dar, dass er Gott sei. Ihr werdet sein wie Gott. Erkennt ihr? Das ist die Geisteslinie. Vorne prophezeit von der Schlange, hinten in der Vollerfüllung in der Person des Antichristen. Das ist die eine Linie. Ihr werdet sein wie Gott. Und was maßen wir uns da alles an? Denkt an die Gentechnik, an all die Dinge, die heute laufen. wie der Mensch sich das anmaßt, an die Stelle des Schöpfers zu treten, über Leben und Tod zu entscheiden, was man sich weiterentwickeln lässt, wo man klont und. Das nehmen wir alles so, das läuft so alles nebenher. Was das für eine ungeheuerliche Dimension ist, wie sich der Mensch hier an die Stelle Gottes setzt. Wann immer ich von diesen gentechnischen Sachen und Klonen und von diesem allen lese und höre, schaudert's mich. Denn das ist ja schon unmittelbar vor dieser letzten Stufe, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Kommen wir zu dem Offenbarwerden des letzten Weltherrschers. 2. Thessalonicher 2, 6 bis 9. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Das wirkt schon, das läuft schon. Nur ist jetzt der, ich ergänze noch da, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. So wie Adolf Hitler, ich finde das immer schön, also das ist ein Segen. Wir haben wirklich an dem Dritten Reich und an Adolf Hitler ein uns noch allen präsentes und nachvollziehbares Beispiel in der Geschichte für das, was im antichristlichen Reich in noch gesteigerter Form ablaufen wird. Daran kann man es immer wieder mal erkennen. So wie Adolf Hitler als Vorläufer des Antichristen schon über viele Jahre hinweg politisch aktiv war, Kapputsch und woran ich alles denke, da hat der ganz schön vorher schon rumgerödelt. Ja? So wie Adolf Hitler schon über viele Jahre politisch aktiv war, bevor es dann 1933 zu seiner Machtübernahme kam, so wird auch der Antichrist wahrscheinlich schon länger politisch aktiv sein, bevor es zu seinem Offenbarwerden kommt. Und interessant, wir wissen ja, dass dieses Offenbarwerden sich verknüpft mit dem Bund, den er schließt. Wie hat Hitlers Offenbarwerden und Hitlers Machtübernahme begonnen? Auch mit so einem Bund, mit dem Ermächtigungsgesetz 33. Wenn wir an das Ermächtigungsgesetz 33 denken, haben wir so ein kleines Bild, dass das quasi der Startschuss war für das Offenbarwerden und den Machtantritt Hitlers. Und so wird es beim Antichristen mit seinem Friedensbund Israel-Nahosten sein. Wenn es also um die Frage geht, wann und wie dieses Offenbarwerden des letzten Weltherrschers stattfindet, dann denke ich an zwei Bibelstellen, die für mich diesen Zeitpunkt des Offenbarwerdens des Antichristen beschreiben. Diese zwei Bibelstellen beschreiben das Offenbarwerden des Antichristen nach meinem Verständnis. Offenbarung 6, 1 bis 2 haben wir gehabt in der ersten Stunde. Das erste Siegel. Ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte die Donnerstimme, komm! Und ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte Bogen und er zog aus, siegend und auf das er siegte. Am Beginn der Gottesgerichte der Offenbarung, als erstes Siegelgericht, steht die Ankunft des Antichristen. Komm! Wer kommt, der hat seine Ankunft. Ja, komm, Ankunft, das korrespondiert hier. Hier steht also die Ankunft des Antichristen. Und so bildet die Machtergreifung des Antichristen zugleich den Auftakt der Gottesgerichte. Mit diesem Offenbarwerden des Antichristen, mit diesem ersten Siegel, mit diesem Komm, mit diesem Machtantritt des Antichristen, in dem Moment beginnen auch die Gottesgerichte der Offenbarung. Das ist das erste Siegel, die erste Stufe der Gottesgerichte. Offenbarung 6. Das heißt, es ist also schon Teil des Gerichtshandelns Gottes, dass er die Menschen der Hand des Antichristen überlässt. Wie schon Römer 1, Paulus immer von diesem Dahingegeben als göttlichem Gericht redet. So auch hier. Das erste des Gerichtshandelns Gottes endzeitlich ist, er überlässt die Menschen der Herrschaft, der Macht des Antichristen. Und das Zweite, wodurch sein Offenbarwerden beschrieben wird, habe ich schon gesagt, Ermächtigungsgesetz, dieser Bundesschluss, dass er diesen Friedensbund mit Israel und mit den umgebenden Nationen schließen wird und damit offenbar wird auf der höchsten politischen Ebene und man ihm zufallen wird. Das Offenbarwerden des Antichristen ist also auch zugleich der Beginn der 70. Jahrwoche. Erstaunlicherweise ist die Rolle der Gemeinde von Paulus noch überhaupt nicht zur Sprache gebracht worden. In welcher Beziehung steht denn die Gemeinde zum Offenbarwerden des Antichristen? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Jetzt ist der, welcher zurückhält, noch da, bis er aus dem Wege ist. Nach meinem Verständnis redet Paulus hier von der Rolle der Gemeinde und ihrer ganz besonderen inneren geistlichen Beziehung zum Offenbarwerden des Antichristen. Wer oder was sonst, außer dem in der Gemeinde wohnenden Heiligen Geist, sollte denn in der Lage sein, diesem verborgenen geistigen Wirkungsprozess des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit entgegenzutreten, entgegenzuwirken, hier was aufzuhalten? Wer könnte denn das Offenbarwerden des Antichristen aufhalten, wenn nicht diese Gottesmacht des Heiligen Geistes in seiner Gemeinde? Und schon Jesus beschreibt doch die Berufung der Gemeinde als Licht der Welt und Salz der Erde. Licht soll der Finsternis wehren, das Salz soll die Fäulnisprozesse aufhalten. Also schon in diesen ganz frühen Jesusworten kommt diese Berufung der Gemeinde als das Aufhaltende in dieser Welt voll zur Geltung. Leben wir diesen Lebensstil des Aufhaltenden? Leben wir dieser Berufung gemäß oder machen wir mit? Oder sind wir als U-Boot unterwegs, als Tarnkappenbomber Gottes? Wir sind dazu gesetzt, das Aufhaltende zu sein, Salz und Licht. Jeder an der Stelle, wo Gott ihn hingestellt hat. Im Beruf, in der Familie, in der Nachbarschaft, bei den Kindern, in der Schule, in den Verbindungen, die da laufen, was auch immer. Das ist unsere Berufung. Leben wir unserer Berufung gemäß, das Aufhaltende dieses Geheimnisses der Gesetzlosigkeit zu sein, dass sich die nicht noch schneller, noch breiter, noch mehr auswirken kann? Das kann bis dahin gehen, dass wir das Brüder mitunter machen auch, die schreiben an Politiker in bestimmten Situationen auch Mails oder an Zeitungen zu bestimmten Fragen. Und wir wissen, dass es bei den Politikern und auch bei den Medien Umrechenkurse gibt, die sagen, also für jede Nachricht, die wir kriegen, da stehen ja mindestens noch 100 dahinter, die genauso denken. Das wird also multipliziert. Und für die beginnt dann auch eine Gegenposition, mehr Gewicht zu gewinnen. Das ist durchaus nicht sinnlos. Und wenn wir auch wissen, dass wir das nicht definitiv aufhalten können, was da kommen soll, ist es unsere Berufung hier und heute, als das Aufhaltende den Heiligen Geist durch uns wirksam werden zu lassen. Wieder dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das immer mehr Raum gewinnen will und gewinnt. In dieser göttlichen Bestimmung der Gemeinde, das Offenbarwerden des Antichristen aufzuhalten, steckt aber auch ein großer Trost für die Gemeinde. Erst wenn der, welcher noch jetzt zurückhält, aus dem Weg ist, erst dann wird der Gesetzlose, der Antichrist, geoffenbart werden. Mit anderen Worten, erst wenn die Gemeinde in der Entrückung von der Erde weggenommen worden ist zu ihrem Herrn, dann wird es zur Machtergreifung des Antichristen kommen. Die Gemeinde, ich sage es immer wieder, wartet also nicht auf die Ankunft des Antichristen, sondern auf die Ankunft Jesu Christi. Das Ende des letzten Weltherrschers. Paulus nennt den Antichristen in Vers 3 den Sohn des Verderbens. Wie sein Vorläufer Adolf Hitler bringt er den Menschen nach anfänglichen Scheinerfolgen nichts als Verderben und geht auch selbst in das Verderben. Und Paulus sagt von ihm, dass der Herr Jesus ihn beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Hier steht im Griechischen Pneuma. Hauch, Wind, Geist ist im Griechischen derselbe Begriff. Durch den Geist, durch die Geisteskraft, durch den Hauch seines Mundes wird er den Antichristen beseitigen. Das finde ich großartig, ja. So viel Macht gegen Gott. Und Gott macht, dann ist zu Ende. Da denke ich an Psalm 2, ja, was spotten die Völker, erheben sich die Nationen. Der Herr spottet, der Herr lacht ihrer. Manometer, wir Krümel, Gott, Gott. Und Gott macht, aus, vorbei. Ja. Durch den Hauch seines Mundes, die totale Überlegenheit Gottes über alle Macht des Feindes. Und wisst ihr, Hauch Pneuma, dieser Geist Gottes, ist heute schon da, in unserem Leben. Ist euch das bewusst? Derselbe Geist, der den Antichristen einmal fällen wird, derselbe Geist ist in uns und in unserem Leben heute schon wirksam. Und Luther, der singt so schön, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja? Wir haben Vollmacht vom Herrn heute in diesem Kampf gegen Satan und die Finsternis. Lasst sie uns im Glauben auch in Anspruch nehmen. Der Heilige Geist ist schon da. Der Sieg Jesu, die Kraft Jesu sind schon da. Wir haben heute schon den Sieger als den Herrn unseres Lebens. Und im Bewusstsein des Sieges Jesu leben, das ist das, was uns geschenkt ist heute. Lasst uns dieses verheißene Land einnehmen. Ja, das Volk Israel hat so viel Land der Verheißung liegen lassen, haben sich da nicht rangetraut. Wir haben verheißenes Land, das wir noch nicht eingenommen haben. Lasst es uns im Vertrauen auf die Verheißung Gottes und den Sieg Jesu in unserem Leben einnehmen, Stück um Stück. Wir lesen von dieser Beseitigung des Antichristen in der Erscheinung seiner Ankunft, auch in Offenbarung 19, Vers 20, wo die Wiederkunft Jesu beschrieben wird, eben als dieser wahre, dieses Originalreiter auf dem weißen Pferd. Und da lesen wir, und es wurde ergriffen, das Tier, der Antichrist, und der falsche Prophet, der Goebbels des Antichristen. Ja, so wie Hitler seinen Goebbels, seinen Propagandaminister hatte, so hat auch der Antichrist seinen Propagandaminister, seinen Goebbels, nämlich den falschen Propheten. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche die Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das Ende des Antichristen wird derartig kurz und undramatisch geschildert, dass es eine Freude ist. Hier hat sich nicht die Fantasie des Menschen ausgelebt. Hier hat kein Hollywood-Drehbuchregisseur gearbeitet. Das ist göttlich. Das ist wahr. Das merken wir an der Kürze, an der Schlichtheit dessen. Und es hat mal der Philosoph Pieper gesagt, die Schlichtheit der Sprache ist das Siegel ihrer Wahrhaftigkeit. Wer wahr redet, kann auch einfach reden. Ja? Das Siegel, die Schlichtheit der Sprache, ist das Siegel ihrer Wahrhaftigkeit. Also gerade in dieser kurzen und schlichten Schilderung über das Ende des Antichristen erweist sich Gottes Wort als wahr. Und alles Anti und alles Hyper, also alles sich widersetzen und alles sich überheben, des Antichristen endet dann im Feuer des Gerichts. Damit kommen wir zum Schluss der Paulus-Apokalypse. Wir aber, 2. Thessalonicher 2, 13, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Handschriftengruppen. Die einen übersetzen, weil Gott euch von Anfang an erwählt hat. Und die andere übersetzt, weil Gott euch als Erstlingsfrucht erwählt hat. Beides ist biblisch richtig. Beides wird an anderen Stellen der Bibel bezeugt. Sowohl dieses von Anfang an, vor Grundlegung der Welt erwählt, als auch dieses als Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe erwählt sein, der Gemeinde. Beides wird vielfach bezeugt, deshalb übersetze ich einfach beides. Weil Gott euch von Anfang an als Erstlingsfrucht erwählt hat zur Rettung. Also die Gemeinde ist von Gott her als seine Erstlingsfrucht erwählt worden. Jakobus 1, Vers 18 spricht davon, dass wir als Gemeinde die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Und in Römer 8, 23 heißt es, dass wir die Erstlinge des Geistes haben. Und in dem Wort Erstlingsfrucht steckt immer eine Verheißung. Denn die Ersten sind immer die Ersten, aber nicht die Letzten. Das ist der Sinn von Erstlingsfrucht. In diesem Sinn dürfen wir als Gemeinde, jeder Einzelne von uns, wissen, ich bin eine Erstlingsfrucht. Ich habe den Erstling, einen Erstling des Heiligen Geistes. Und ich gehöre zu den Erstlingen seiner Schöpfung. Und ich bin erwählt vor Grundlegung der Welt von Anfang an. Das macht Paulus klar. Da seid ihr verankert und da kann kein Antichrist und nichts euch rausreißen. Da seid ihr verankert. Aber diese Erwählung Gottes, die verknüpft Paulus jetzt mit der Aufforderung zur Heiligung des Geistes, zum Glauben an die Wahrheit, zum Feststehen und zum Festhalten. Es ist eben nicht so, dass Erwählung Gottes ein Selbstläufer ist. Es ist eben nicht so, dass nur die Seite Gottes angesprochen wird. Wir haben immer beide Linien in der Bibel und wir müssen immer beides zusammenhalten. Und Paulus hält jetzt, wenn er diese Schlussfolgerung für die Gemeinde aus dieser Endzeitschau zieht, hält er beides zusammen. Seid getrost, seid gewiss, ihr seid erwählt von Anfang an zur Rettung. Ihr seid gerade nicht gesetzt zum Zorn. Ihr seid erwählt zur Rettung. Freut euch. Aber zugleich, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit lebt diese Erwählung Gottes jetzt. Heiligung, Heiligung. Steht fest, haltet die Überlieferung. In dem allem bleiben wir aber zutiefst und zuletzt doch auf die Gnade und Bewahrung Gottes in dem sich zuspitzenden endzeitlichen Gefälle unserer Tage angewiesen. Und deshalb möchte ich, dass wir uns jetzt alle erheben und unter den Segen stellen, den Paulus jetzt nach dieser Schau der Gemeinde zuspricht. 2. Thessalonicher 2, 16 und 17. Wir wollen diesen Segen auf dem Hintergrund dieser endzeitlichen Entwicklung ganz bewusst annehmen und uns unter diesen zugesprochenen Segen Gottes stellen. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns liebt und ewigen Trost und gute Hoffnung gibt durch die Gnade, er selbst tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Amen.